Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wollen Sie ein Datum mal nennen, damit Sie vielleicht als Beispiel oder
21.04.62.
Genau, und das war ein Samstag in dem Fall. Das ist ein Samstag gewesen.
Holla. Ostersamstag, ja, genau.
Ja, solche Sachen. Und das kann man tatsächlich auch dann tatsächlich, und das kann man alles lernen. Und das lernen auch schon Kinder. Das kann man Kindern auch beibringen.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Dr. Gerd Mittring, Dr. Gerd Mittring ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Durch Zufall sind wir aufeinander gestoßen über einen gemeinsamen Bekannten, über den Jürgen Stab. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute sich hier zum Gespräch stellen. Ich habe gesehen beim Vorbereiten auf diese Aufnahme habe ich festgestellt, wir haben ein gemeinsames Interesse am Rande. Ich gebe es vorab, es wird Sie sehr schwer überraschen. Ich bin nicht der Mathe-Fan. Es geht jetzt mehr um die Science-Fiction. Ich habe gesehen, in Ihrer Biografie auf Ihrer Homepage stand ein Beitrag, ich zitiere das mal ganz kurz, die Science-Fiction-Fanmesse FedCon hat gezeigt, dass es auf der Erde jemanden gibt, der es ihm gleich tut, also dem Vulkanier Spock. Und das lag nicht nur daran, dass Professor Gerd Mittring blitzschnell eine Rechenaufgabe zur Vermehrungsrate der außerirdischen Knuddelrase Tribbles so schnell und korrekt löste wie einst Spock in der Serie. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Mittring. Was war das denn mit den Tribbles? Ich denke, den älteren Zuhörern, Zuschauern meiner Aufnahme hier wird das noch ein Begriff sein, den etwas jüngeren vielleicht weniger. Was hat es mit den Tribbles auf sich gehabt?
Also ich habe das nur noch ganz grob in Erinnerung, das ist ja auch ein bisschen her. Es geht um Raumschiff Enterprise und tatsächlich ist es so gewesen, dass wohl irgendwelche Kuscheltiere sind, mehr oder weniger, die eine erstaunliche Vermehrungsrate haben. Und das ging dann sehr, sehr schnell und dann hat man einfach mal versucht zu verstehen, was überhaupt ein exponentielles Wachstum letztendlich ausmacht. Und weiß nicht, wenn sich das jetzt jeden Tag verdoppelt, dann kann das eben bedeuten, und wir haben am Anfang vielleicht 5 Exemplare gehabt, dann sind es 10, 20, 40, 18 oder 16, dann geht das also richtig schnell nach oben. Und dann ist man eben nach 3 Wochen hat man dann von mir aus dann insgesamt über 10 Millionen Exemplare. Also es ist richtig heftig, was ein exponentielles Wachstum bedeutet. Und das hat der Spock, glaube ich, mal irgendwie auch mal so hochgerechnet. Und wir durften das dann mit Hubert Zitt, der ja da auch mitten im Thema drin ist als Physiker, sozusagen auch das nachvollziehen.
Ja, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, habe geguckt, was ich bei YouTube darüber finde. Es gibt tatsächlich mittlerweile zwei Episoden, eine ganz neu gedrehte und eine diese ältere, die mittlerweile schon 55 Jahre auf dem Buckel hat. Und es widerspricht sich so teilweise ein bisschen, was man da im Internet findet. Die eine Quelle sagt, die Bevölkerung hat sich alle 3 Stunden verdoppelt und die andere sagt alle 12 Stunden. Das erklärt dann auch, warum die so eine gewisse Brisanz hatten in dem Raumschiff, dass sie diese Dinge dann wieder losgeworden sind, bevor das ganze Raumschiff geplatzt ist. Sie sind 11-facher Weltmeister im Kopfrechnen. Also Gedächtnis muss funktionieren bei Ihnen, schnelle, scharfe Denken. Wie kommt man darauf, Weltmeister im Kopfrechnen zu werden? Was passiert da vorher? Ist das so die Liebe zur Mathematik, die Liebe zu Zahlen oder was? Wie kommt man dazu?
Ja, ganz einfach. Also im Prinzip ist es so, ich habe ja ein bisschen auch bei Günter Jauch und Stern TV so ein bisschen auch hin wieder mitgewirkt und die haben dann einfach den Einfall gehabt, Junge, wie schlägst du dich in einer Weltmeisterschaft? Ich habe von mir aus solche Dinge gar nicht angestrebt, sondern das war auf Bitten des Fernsehens, dass ich einfach mal dahin fahre zu so einer Mindsports-Olympiade, so heißt das Ganze in England, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und erst dann bin ich auf den Trichter gekommen, es kann ja auch Spaß machen, solche Veranstaltungen zu gewinnen. Und das war also eine schöne Erfahrung.
Ich muss das wiederholen. Sinn erst auf den Trichter kommen, dass es Spaß macht, dort zu gewinnen. Okay, und dann diesen Spaß hatten Sie dann 11 Mal.
So ist es.
11 Mal, okay. Was fängt man mit so einem Weltmeistertitel an? Sie waren sehr viel im Fernsehen zwischen 2010 und 2020, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, in allen möglichen
Fernsehen. Ich habe das gar nicht mehr genau im Überblick. Es kann auch mal wieder sein, dass mal noch eine Wiederholung läuft. Man hat das gar nicht wirklich im Blick, aber wieder habe ich mal auch erlaubt, also auch ein paar Kniffe auch zu erzählen, wie man tatsächlich auch sowas macht. Also nicht nur was vorrechnen, das ist natürlich auch recht lustig, sondern natürlich auch, wie kann sowas auch berechnet werden. Also keine Geheimskrämerei, sondern auch Transparenz und zu gucken und die Leute einzuladen. Probiert es einfach mal selbst. Man muss da jetzt nicht so spektakulär überbegabt sein, sondern man soll einfach nur Spaß haben, ein bisschen genuines Interesse und dann ist schon eine Menge gewonnen.
Ich kann mich so ganz dunkel dran erinnern, zu der Zeit, als ich noch so ein kleiner Steppke war und der Fernseher im heimischen Wohnzimmer mehr so einem Röntgenautomaten geähnelt hat. Da gab es immer noch diese Sendung mit dem Hansi Rosenthal.
Ja, sagt mir was.
Und Dalli Dalli oder sowas, ne? Dalli Dalli. Und genau. Und der Hansi Rosenthal war ja auch so ein Rechenkünstler. Und jedes Mal, wenn es dann irgendwas in der Sendung zu rechnen gab, und da gab es immer einiges zu rechnen, hat er dann das also im Schnelldurchgang durchgerechnet und dann so einen riesen Luftsprung gemacht, ja, was dann von der Kamera eingefangen wurde, wie er da so einen halben Meter über dem Boden hing.
Ja, genau. Und, ja. Das war spitze, ne?
Das war spitze, genau. Das war sein Zitat.
Ja, das sind Zitate, also. Natürlich auch vorbildlich, wenn auch die Rechenkunst auch von so einem Vorbild auch da präsentiert wird. Hat auch was.
Ja. Also bei uns war das zu Hause immer dann so ein kleiner Wettkampf. Mein Vater, also ich war absolut in Mathe der Vollversager. Mein Vater war Handelsvertreter, war Handelsvertreter und der musste halt damals in der Zeit vor den handlichen Computern, musste der halt immer ausrechnen, was hat er heute verkauft, von dem Posten und musste das dann auch beim Kunden dann entsprechend hoch und runter rechnen. Ja. Und der hat sich immer den Gag daraus gemacht und hat dann versucht, gegen den Hansi Rosenthal anzutreten. Und okay. er hat auch meistens dann gewonnen, weil der wirklich, also im Kopfrechnen war der halt wirklich klasse. Und das war für mich immer ein Thema, was ich nicht nachvollziehen kann, wie jemand so schnell und treffsicher dann das alles addieren und zusammenfinden konnte, war für mich absolut unnachvollziehbar. Bei mir kam so ein kleiner Klick, als ich so im Alter von 16 bis 18 an der Tankstelle gearbeitet hatte. Und das war auch in der Zeit vor den großen Kassen und kleinen handlichen Computern. Und dann kamen die Kunden halt rein. 23 Liter so und so viel, plus noch ein Bier, eine Packung Zigaretten, zwei Maß dazu. Ach nee, ein Maß zurück, dafür kommt dann ein Rider oder so.
Jetzt. Ja, genau, die berühmten Rider-Maß. Ja, genau.
Und wenn ich dann nicht entsprechend gerechnet hatte, dann hat mir das am Abend dann in der Kasse gefehlt.
Na? Okay, das ist natürlich schon eine besondere Situation.
Das war eine ganz hervorragende Motivation auch.
Im Aber es hat ja wahrscheinlich geklappt.
Und es hat geklappt.
Die Tankstelle existiert heute wahrscheinlich auch noch, oder?
Nee, die ist weg. Aber die hat geschlossen ein paar Jahre, nachdem ich weg war. Ja.
Das kann man verschiedenartig verstehen. Aber alles gut. Aber anscheinend hat das nicht meistens geklappt, nehme ich mal an. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Die Gegner sind ja dann doch ein bisschen auch relevant, würde ich mal vermuten.
Sie haben einen ganzen Stapel Bücher geschrieben. Wenn ich mir das angucke, ein Teil war mir zumindest auch vom Namen her bekannt. Was ist Ihre Botschaft?
Also im Prinzip behaupte ich, rechnen kann jeder. Es muss nur ein bisschen... vielleicht ein kleines bisschen Motivation und dabei hat man viele Lebensqualitäten zusätzlicher Art. Also zum Beispiel, dass man eben natürlich im Büro erstmal die Waren zusammenrechnen kann. Im Supermarkt, es lohnt sich, im Supermarkt mitzurechnen oder im Restaurant, dass man einfach dafür eine grobe Vorstellung hat, aber dass man auch allgemein ein bisschen strukturierter durchs Leben kann, wenn man so Konzepte des Rechnens, der Intuition ein bisschen auch hat. Und es ist natürlich nebenbei auch ein bisschen Gedächtnistraining. Gedächtnistraining kann natürlich auch für viele andere Lebensbereiche vorteilhaft sein. Ich bin jetzt aber kein Experte, was Namen und Gesichter anbelangt. Da gibt es doch einen Freund von mir, das ist der Axel Wilhelm, der, glaube ich, in der Nähe vom Bodensee lebt. Der hat mal eine deutsche Meisterschaft dazu auch gewonnen. Dazu gibt es auch Meisterschaften, das ist eine andere Baustelle. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, es ist auch immer interessant, wieder Rechenwege zu entdecken. Es geht manchmal doch noch eleganter, einfacher. Und ich denke, dieser Schulweg ist nur eine Möglichkeit. Und vielleicht ist es auch eine gute Möglichkeit, aber es gibt noch viele andere Ansätze, die vielleicht für den einen oder anderen noch geeigneter erscheinen. Mhm. Diese Kreativität ist auch spannend. Also wie kann eine Aufgabe geschickt gelöst werden. Darauf kommt es ja letztendlich an. Das Ausführen ist dann zweitrangig, aber die Idee, wie man an eine Aufgabe rangeht, das ist interessant.
Ist denn, ich denke, die Art und Weise, wie jemand vor, sag ich mal, zu meiner Zeit, 40, 45 Jahren, an so eine Rechenaufgabe herangegangen ist, zu den Methoden, mit denen die heutige Jugend an, oder ich denke jetzt mal an meine Kinder, meine Tochter, wie die an Rechenaufgaben herangehen, die werden sich ja wahrscheinlich leicht unterschieden haben. Also mit Sicherheit, also ich weiß noch, ich habe, als ich in die Schule kam, habe ich sogar noch so einen kleinen Rechenschieber geschenkt bekommen, mit den ganzen Kügelchen und so weiter. Die, klar, Auslaufmodell damals schon logisch, aber immerhin wurde damit noch teilweise noch gearbeitet. Dann kam das Kopfrechnen und logisch und auf dem Papier halt. Und heute die ersten Handy-Computer, Texas Instruments und sowas, die kamen dann bei uns in den Unterricht mit rein, was natürlich auch dann eigentlich eine Geldfrage war, weil so ein kleiner Kasten, der hat dann schon ganz gut zugeschlagen in den ersten Jahren. Ja, die waren also richtig teuer. Na, das hat heute jedes Feuerzeug hat, glaube ich, mehr Rechenleistung als damals die
ja, so ungefähr, ja.
Ja, und wenn ich jetzt überlege, heute haben Sie auf jedem kleinen Handy haben Sie einen kleinen Computer mit drauf, der für Sie alles Mögliche ausrechnet bis ins Detail. Ist das förderlich für den Grundumsatz im Kopf oder ich formuliere es mal so?
Ja, das kann man natürlich. Ja,
also kann es noch eins ergänzen. Ich hatte also jetzt öfters auch mal Gelegenheit jetzt hier in meiner Redaktion mit Kunden oder auch mit Mitarbeitern. Ich komme in der Situation, ich muss zusammenrechnen, so und so viele Kopien und abzüglich dies, zuzüglich das, in groß, in klein, in dick, in dünn, farbig, schwarz-weiß, dickes Papier, dünnes Papier.
Ja.
Man kann es aufschreiben, man kann es addieren, was weiß ich was. Aber ich habe, also mein Eindruck war in den letzten Jahren, dass die Fähigkeit des Kopfrechnens auch bei den Abiturienten, und da waren welche dabei mit Mathe-Abitur, dass die wahrscheinlich, die hätten mir, bei vielen Sachen hätten die mir in puncto Mathematik die Ohren lang ziehen können, aber das Kopfrechnen hat nachgelassen. War das jetzt eine Fehlinterpretation oder passt das?
Nein, das ist keine Fehlinterpretation nach unserer Einschätzung. Ich spreche jetzt uns im Sinne von Stiftung Rechnen, weil ich mich auch mit denen ganz gut identifizieren kann, die sitzen in Hamburg, aber egal.
Stiftung Rechnung ist was?
Ist die Stiftung Lesen. Im Prinzip geht es darum, dass die Basiskulturtechnik Rechnen gefördert wird. Das ist die Idee.
Okay.
Man versucht also auch in allen möglichen Zusammenhängen auch Schulen zu unterstützen, Veranstaltungen, also durch die beteiligten Leute, die da mitarbeiten, sind ungefähr so 300.000 Schülerinnen und Schüler schon in verschiedenen Kontexten gefördert worden. Also in der Tatsache stellen wir fest, dass diese Basiskulturtechnik Rechnen auch zunehmend also schlechter beherrscht wird. Das ist besorgniserregend nach unserer Auffassung. Also zum Beispiel bei uns ist ein Café und dann war irgendwann mal 13 von 50 abzuziehen oder so ähnliche Aufgabe. Und dafür musste dann am Taschenrechner geholt werden. Das ist nach meinem Verständnis besorgniserregend. Vielleicht ist die Aufgabe, halte ich noch für zumutbar. Oder ich weiß nicht, für 3x5 Euro T-Shirt oder so, so Billig-T-Shirt, das war irgendwie irgendwo in Gran Canaria irgendwo, musste auch 3x5 in den Taschenrechner ausgerechnet werden. Also ich finde das, also das macht mir Sorgen, dass dann die Leute anscheinend sehr unzulängliche Praxis haben und vielleicht ist die Frage auch, wie weit überhaupt eine Zahlbegriffsentwicklung stattgefunden hat. Es gibt tatsächlich auch Tests dafür, wie man feststellen kann, wie es mit dem Zahlbegriffsverständnis entwickelt ist und gibt es auch aus Wolkenrot verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, wie weit ist überhaupt eine Zahl kognitiv irgendwie präsent? Mhm. Und das kann sein, dass das auch da schon sogar auch Problemlagen gibt, wo noch Förderung und Handlungsbedarf ist. Dyskalkulie sind ja keine ganz so seltenen Phänomene, da muss man auch in der Tat viel daran arbeiten, dass das nicht mehr so krass ist. Wobei ich mich eigentlich mehr mit den Fitteren beschäftige, mit den, also diejenigen, die schon sehr gut Kopfrechnen können, im Grunde genommen, und da eben auch versuche, diese Community zusammenzuhalten von den Kindern und Jugendlichen, die eben da sehr, sehr gut drin sind. Ne? Aber im Prinzip ist die gesellschaftliche Gesamtlage sehr, sehr angespannt. Da ist noch viel zu tun, damit man auch denjenigen helfen kann, die eben noch nicht so sicher in dem Fachbereich sind.
Ist das jetzt ein Problem, dass es eher die, ich sage es mal, Schüler, Schülerinnen haben aus den Gründen Hauptschule, Realschule, in der Abitur sind sie alle fit wie sonst was, fit wie Turnschuh, und können rechnen wie die Weltmeister, oder geht das durch alle Schichten durch?
Geht durch alle Schichten, alle Schulen auch, Schultypen, also das ist verbreitet. Also ich hätte mal so eine Aktion mal gemacht, das war auch mit Fernsehbegleitung, da ist es so, dass wir uns bewusst nicht auf Gymnasien konzentriert haben und also überwiegend haupt- und Realschulen. Und wir haben nur Teilnehmer gehabt, die in Mathematik oder Rechnen schlechter als ausreichend gestanden haben. Dann haben wir denen einfach mal gesagt, wir zeigen euch, dass ihr es trotzdem könnt, so, ne? Und haben dann einen Rechenkniff dann gezeigt und eine Stunde lang wurde dieser Rechenkniff dann eingeführt und dann konnten die eine Aufgabe spektakulär lösen, ging um eine dritte Wurzeln, die aufgehend sind. Und natürlich die Lehrkraft ist dann nicht unterrichtet worden und natürlich hatten dann die Kinder einen Vorteil, weil sie diesen Kniff konnten und dann auch schneller als die Lehrer rechnen konnten, dann hinterher nach einer Stunde. Und dann hatten wir auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis gehabt und da hatten wir gehofft, dass das einfach den Kindern und Jugendlichen hilft. Nach dem Motto, wir haben ja mal gezeigt, dass wir was gut hingekriegt haben und auch besser sind auch als die Lehrkräfte, die aber diesen Rechenkniff nicht beigebracht bekommen haben. Also wir haben ganz leicht aus einer 4- bis 6-stelligen Zahl die dritte Wurzel im Kopf berechnet mit einer 2-stelligen aufgehenden Lösung.
Das ich habe hab gerade so ein ganz komisches Rauschen im Mikrofon.
Alles gut. Also das wäre so ein Beispiel. Also man hat dann dann gibt es eine einfache Vorgehensweise und das kann man also erstaunlich leicht rechnen.
Okay. Dumme Frage. Sind Sie da nochmal in diese Schulen nochmal eingeladen worden, wenn die Schüler nach einer Stunde dem Lehrer gezeigt haben, wie Kopfrechnen geht?
Ich war wahrscheinlich nicht mehr erforderlich. Das haben die jetzt. Das Thema hat sich quasi ausgemendelt. Alles gut.
Okay. Wo könnte da die Ursache liegen, dass sich das so verschlechtert insgesamt?
Also natürlich spielt das natürlich auch mit den ganzen Handys und den ganzen, also Smartphones, musste man sagen, und den Rechnern auch eine Rolle. Das Problem ist, es ist ja nicht schlimm, wenn man einen Taschenrechner hat. Das Dilemma ist, man muss aber auch verstehen, was man damit macht. Und das daran hakt es manchmal. Also man kann sich auch leicht mal vertippen, was Falsches eingeben oder die Rechenaufgabe in einer falschen Reihenfolge lösen. Das kann ja dann auch verheerend sein. Und dass man einfach nur Plausibilitätsprüfung macht, kann das mit dem Ergebnis überhaupt richtig sein? Also wenn das jetzt das richtige Ergebnis 2 wäre und der Rechner spuckt dann 20 aus, dann muss man sich Gedanken machen, da kann doch eventuell was nicht richtig sein. Und dass man dann erkennt, das ist von der Größenordnung nicht richtig, dann muss irgendwas daneben gegangen sein. Und allein dann dieses Gefühl, das ist entscheidend, dass das da ist, dass man erkennt, das kann mit der Größenordnung nicht stimmen. Und wenn das schon mal da wäre, wäre auch schon mindestens die halbe Mitte gewonnen.
Sie haben jetzt einen Buchtitel, der heißt, was geht in uns vor? Ich muss gerade mal draufklicken. Was geht in uns vor, wenn wir rechnen? Wie weit wirkt sich denn Rechnen insgesamt auf die Leistung im Hirn aus? Gibt es da irgendwelche Verbindungen?
Also, soweit ich das verstanden habe, habe ich im Prinzip in diesem Buch Personen interviewt, so eine Art halbstrukturiertes Interview nennt man das. Also, wobei die unterschiedlich gut sind, also normal, guten, sehr guten und ich hatte einfach versucht zu verstehen, was für Repräsentationen es im Kopf zu bestimmten Zahlstrukturen gibt. Also wie sehen zum Beispiel die Zahlenstrahle aus? Also 0, 1, 2, 3, wie das alles aussieht, dann habe ich dann die interessantesten Beschreibungen gehört. Dann natürlich ist das auch emotional aufgeladen. Es sind auch mehrere Hirnregionen daran beteiligt. Natürlich gibt es dann auch Dominanzkonzepte, dass also bestimmte in bestimmten linkshirnischen Bereichen gibt es auch bestimmte Frontallappen oder auch gibt es da bestimmte Bereiche, in denen sich das nochmal besonders konzentriert, wo besonders viel aktivisiert sind, aber im Prinzip sind, dazu kann ich übrigens auch noch sagen, bei Terra X bin ich selbst mal unter der Röhre gewesen und dann habe ich festgestellt mit einem anderen Herrn, dem Herrn Gamm, der wurde auch untersucht und dann haben wir festgestellt, dass wir also unterschiedlich, wenn wir Rechenaufgaben lösen, ich habe dann also anscheinend bei mir waren wohl relativ viele Gehirnbereiche anscheinend simultan beteiligt, um dann ein Rechenergebnis zu mitteln bei Standardaufgaben verschiedener Art, ob es mal nehmen, Wurzeln oder sonst welche Aufgaben auch waren. Und bei dem Kollegen ist es so, dass der anscheinend mehr einen höheren Automatisierungsgrad hat und auch mehr Sachen einfach auch erinnert hat. Und demzufolge waren dann nicht mehr ganz so viele Hirnregionen, das ist keine Bewertung, Gottes Willen, nicht so viele Hirnregionen bei der Ermittlung des Ergebnisses dann mehr eingebunden. Bei mir waren es wohl mehr, weil ich eben eine nicht so große Gedächtnisbasis hatte, sondern auf mehrere prozedurale Strategien sozusagen zurückgreifen musste, um ein Rechenergebnis zu ermitteln. Also sei es beim Malnehmen oder beim Wurzelziehen, können wir ja gerne mal so ein Beispiel noch mal vielleicht erklären, damit man so eine Vorstellung davon hat, wie das ungefähr dann funktioniert. Also ohne jetzt so weit ins Detail zu gehen, aber es geht darum, dass man vielleicht so eine Forschung hat oder so als Überlegung. Also was auch eine relativ schöne Sache ist auch, ist die Wochentasse-Mittlung, das ist eine relativ bekannte Sache. Der Kollege weiß dann eben relativ viele Fixwerte auswendig, also was sage ich zu jedem Monat, wie im Jahr, innerhalb von 400 Jahren, das sind 4800 Eckwerte, die Daten zu den Wochentagen auswendig. Und ich weiß dann nur zwei oder drei auswendig und habe dann einfach Schlussregeln und versuche mit den Schlussregeln zu ermitteln, was für ein Wochentag ein Datum ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendein Datum nennen wollten, zum Beispiel Ihr Geburtsdatum oder von den Kindern oder der Tochter das Geburtsdatum zum Beispiel, dann wäre ich in der Lage, den Wochentag zu berechnen. Und ich habe dann einfach nur darüber nachgedacht, wie kann man es so leicht wie möglich machen? Das ist wie eine Fragestellung. Und das aufgrund einer sehr geringen Gedächtnisbasis, dass man ganz wenig nur auswendig lernen muss. Ich bin immer dann immer der Auffassung, wenn man was auswendig lernt, ist das die Kapitulation des Verstehens. Das ist immer meine Auffassung. Man versteht die Dinge, dann braucht man nicht mal auswendig zu lernen. Das ist praktisch die Überlegung, die zentrale Überlegung dabei. Wollen Sie ein Datum mal nennen, damit Sie vielleicht als Beispiel oder
21.04.62.
Genau, und das war ein Samstag in dem Fall. Das ist ein Samstag
gewesen. Holla. Ostersamstag, ja, genau.
Ja, solche Sachen. Und das kann man tatsächlich auch dann tatsächlich, und das kann man alles lernen. Und das lernen auch schon Kinder. Das kann man Kindern auch beibringen.
Holla, die Waldfee. Okay, ich hab gemerkt, dass es geht, okay.
Das können Kinder auch lernen, das ist kein Problem. Also in überschaubarer Zeit übrigens auch. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie kann man das intelligent organisieren, den Rechenprozess? Wie kann man das so machen, dass man sich nur ganz wenig merken muss und mit effizienten Schlussregeln dann sehr viel sich erschließen kann? Das ist das, worum es letztendlich geht. Und ähnliche Aufgaben anderer Art genauso.
Bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich meine, Sie haben ja, Entschuldigung, Sie haben ja nicht mal groß gerechnet oder nachgedacht, das kam ja aus der Pistole geschossen eben.
Alles gut. Ich habe einfach nur die Schlussregeln angewandt.
Okay, gut.
Aber man kann es auch genauestens erklären. Dann Tages-, Monat- und Jahreswerte. Und da müssen ganz einfache einstellige Zahlen, ein paar einstellige Zahlen addiert werden. Das ist alles. Man muss nicht viel wissen dafür. Das ist nicht sogar fast noch leichter als die Nummer an der Tankstelle. Wo man dann irgendwie Artikel 23 Liter und dann irgendwie noch mal ein Maß und Reiter und irgendwie noch ein Getränk oder sowas. Das ist mit Sicherheit nicht schwieriger, was diese Wochentagsnummer, als diese Sache mit der Tankstelle.
Okay, das Thema muss ich mir mal aufschreiben, das muss ich mir mal nach der Aufnahme. Wo geht Ihr Weg hin? Sie haben jetzt schon gesagt, Sie arbeiten in dieser Stiftung mit. Sie arbeiten an Aufklärung, an Unterstützung, dass das mit dem Rechnen, das Kopfrechnen nicht weiter in den Hintergrund rückt. Was genau ist nochmal Ihr Schwerpunkt aktuell? Ich meine, das mit der Stiftung ist ja nicht alles. Das ist ja nur
nein, überhaupt nicht.
Ein kleiner Teil Ihrer Arbeit, ne?
Nein, natürlich. Also ich bin sonst auch ein Fan, der gerne reist auch. Das macht mir Riesenspaß. Also auf Kreuzfahrten bin ich manchmal unterwegs, das macht Riesenspaß. Auch mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin Philosophie-Fan, nicht nur Trekkie-Fan, das mache ich auch gerne. Trekkie ist auch eine Sache, Philosophie interessiert mich sehr. Da habe ich ja auch mit dem Jürgen Stab, einem Freund von mir, ja auch viele Verbindungen, der interessiert sich auch für viele Themen. Natürlich auch Nachhaltigkeit, Ökologie, das Kreuzfahrten vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Schiffe, mit denen ich unterwegs bin, die fahren nicht mit Schweröl. Also das ist nicht ganz so schlimm. Da gibt es auch wahrscheinlich Bemühungen, auch dass das dann auch ökologisch eine runde Sache ist. Aber und Jürgen Stab verbindet mich auch in Fragen der, sage ich, Ökologie, Nachhaltigkeit. Und ich finde das mit den Energiewissenschaften eine geniale Idee. Und das macht mir auch Spaß, auch da mit denen zu sprechen, auch Mitglied zu sein, das ist nicht auch eine tolle Sache. Also tausend andere Sachen gibt es dann auch noch und es gibt ja natürlich noch ein paar EQ-Societies, aber das sind so Randbaustellen. Das macht einfach so ein bisschen Spaß, in verschiedenen Kontexten unterwegs zu sein.
Abwechslungsreich. Haben wir noch was, worauf wir noch hinweisen sollten zum Thema zu Ihrer Arbeit, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Also im Grunde genommen kann ich wieder sagen, es gibt die FedCon in Bonn dieses Jahr, ich glaube am 26. Mai, fällt zufälligerweise mit meinem Geburtstag zusammen. Und dabei ist es dann so, dass wir wahrscheinlich wieder Hubert Zitt und ich wieder mit gemeinsam Spaß haben. Das ist aber noch in der Klärungsphase. Ich muss das hier noch mit Ihnen noch abkasten. Vielleicht sollte man das noch nicht, diesen Teil, vielleicht noch nicht direkt 1:1 jetzt schon dann senden, weil das ist noch eine Abstimmungsphase. Da muss ich das noch koordinieren. Wann und wie und unter welchen Voraussetzungen das geht. Bin ich aber guter Dinge, finden wir
auch. Ich denke, ich, 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 kann es ja drin lassen, aber man hat ja schon gehört, dass es noch nicht endgültig abgeschlossen ist, dass es noch in der Findungsphase
ist. Ja, bin super sicher, das sind nur ein paar Abstimmungen und dann wird das wahrscheinlich auch kein Problem.
Genau, aber wenn der Termin schon mal grob steht, dann passt das ja schon. Okay, dann war es das
eigentlich. Ja, wunderbar, wenn ich noch irgendwelche Anfragen, also immer sehr gerne. Und finde ich ja toll, was Sie machen. Und dann ist das ja weltweit sichtbar wahrscheinlich. Und ich bin auch gespannt, auch mal ein paar andere Sendungen auch von Ihnen mal gelegentlich nochmal anzuschauen, damit ich ein bisschen auch besser Sie noch kennenlerne, auf anderen Weg noch.
Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal. Und wenn jetzt hiermit die Aufnahme. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Vielleicht auf der FedCon. Würde mich auch mal interessieren. War schon lange nicht mehr auf diesen Kongressen und ist schon ein paar Jährchen her bei mir. War immer sehr spaßig. Ja.
Freut mich sehr. Sehr, sehr gerne.
Gut. Bis dann. Tschüss.
Dann.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.